und Schwestern im Herrn, ich wollte heute in der Predigt einmal das Thema ansprechen, über das sich inzwischen sehr, sehr viele sich für modern haltende Katholiken nur schreiend die Ohren zu halten würden. Nämlich über das Thema, ich hatte es ja schon vor einiger Zeit einmal angesagt, das Thema der Gottesfurcht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Wort Gottesfurcht, das gehört in der modernen Kirche so ungefähr zu den furchtbarsten Wörtern, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, neben dem Wort Sünde und Buße, Bekehrung und Gehorsam. Damit kann man doch heute nicht mehr die Leute in die Kirche locken. Ne? Wir müssen doch andere Themen auflegen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die katholische Kirche ist kein Allerweltsladen, wo man alles Mögliche dann den Leuten möglichst billig verkauft und froh ist, wenn man viel Kundschaft hat. Die Basis der katholischen Kirche, die objektive, absolute, unverrückbare Basis der katholischen Kirche ist und bleibt die unveränderliche Wahrheit, die Christus in Person ist. Und zu dieser Wahrheit gehört eben auch gerade die Gottesfurcht. Es ist ein Wort, das praktisch im kirchlichen Milieu, im katholischen Milieu verschwunden ist. Fragen Sie sich einmal selbst, wann Sie das Wort von der Gottesfurcht zum letzten Mal gehört haben. Fragen Sie sich einmal selbst, was Sie sich denn darunter vorstellen, was denn damit gemeint sein soll. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gewiss ist dieses Wort Gottesfurcht, insofern es eben auch dieses Wort Furcht als Element hat, mit Sicherheit negativ besetzt. Ich habe vor einigen Wochen ja gesprochen im Zusammenhang mit der Einheit der Kirche, Einheit und Liebe und sowas. Das sind Worte, die positiv besetzt sind, die man sofort schluckt. Da kann gemeint sein, was will. Es klingt gut und damit wird es für gut gehalten. Demgegenüber das Wort Furcht natürlich negativ besetzt ist. Das heißt, ohne auch noch groß zu fragen, was damit gemeint ist, fort, damit wollen wir nichts zu tun haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit dem Wort Furcht ist es gerade für uns Deutsche gar nicht so einfach, weil unsere eigentlich so schöne und differenzierte Sprache hier, wie übrigens auch bei dem Wort Liebe, doch ziemlich blass und undifferenziert bleibt. Andere Sprachen haben für das, was wir im Deutschen nur so als Furcht ausdrücken, sehr viel verschiedene Worte, wo sie sehr viel besser nuancieren können und damit auch deutlich machen können schon, in welche Richtung da gedacht werden muss. Gottesfurcht wird dann zuerst verstanden als Angst. Das ist ja etwas, was man zuerst wohl damit konnotiert. Furcht und Angst, das sind praktisch in unserem Gehör, in unserem Verständnis praktisch gleichbedeutende Worte. Aber wir müssen schon einmal feststellen, auch in unserer Sprache unterscheiden wir zwischen der Furcht vor jemandem oder vor etwas. Ich fürchte mich vor Corona, ich fürchte mich vor einer Infektion, ich fürchte mich vor einem bösen Hund, ich fürchte mich vor einem Menschen, der leicht gewalttätig wird. Oder in der ganz anderen Bedeutung, etwas fürchten oder jemanden fürchten. Genau das ist die Bedeutung auch von Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt von vornherein nicht, ich soll vor Gott einfach in Angst haben, aber ich soll ihn fürchten. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn das eigentlich, Gott fürchten? Es ist in der Heiligen Schrift viel von Gottesfurcht die Rede. Liebe Brüder und Schwestern, man, insbesondere, man soll es kaum glauben, im Psalm 111, Vers 10, das ist der letzte Vers des Psalms 111, da heißt, die Furcht des Herrn, also die Furcht Gottes, ist der Anfang der Weisheit. Und jeder, der danach handelt, ist klug. Oh, wie ist das großartig hier ausgerückt. Das ist offenbar kein Unwort, dieses Wort Gottesfurcht, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn wir uns auch noch bewusst machen, halt mal, Gottesfurcht, das habe ich doch schon einmal gehört, was war denn das eigentlich? Ach ja, da war doch was mit dem Heiligen Geist, ne? Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ganz genau. Die Gottesfurcht ist die siebte Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Rat der Weisheit und der Einsicht, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis, der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Das alles sollte uns eigentlich schon einmal deutlich machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir es hier mit einem ganz hohen Wert zu tun haben, der es absolut nicht verdient hat, auf die Seite geschoben und missachtet zu werden, schon gar nicht entsorgt zu werden, sondern dass das eigentlich ein Edelstein ist, für den wir uns interessieren müssen, erstmal, was seine Bedeutung ist. Eine Geistesgabe, die wir sogar empfangen haben, als wir den Heiligen Geist, insbesondere dann eben auch in der Firmung, empfangen haben. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es steht so oft das Wort von der Gottesfurcht gebraucht wird in der Heiligen Schrift, trotzdem nirgendwo, was jetzt mit Gottesfurcht gemeint ist. Da können Sie die ganze Bibel durchlesen, da werden Sie nirgendwo sozusagen eine Definition finden von der Bedeutung der Gottesfurcht. Und trotzdem, wir müssen die Bedeutung herausschälen, sozusagen, aus den Zusammenhängen, in denen eben in der Heiligen Schrift dieses Wort gebraucht wird. Und es wird besonders auffällig häufig gebraucht im Zusammenhang mit den Geboten Gottes. Im Buch Exodus, Bundesschluss beispielsweise, 10 Gebote. Und nicht von ungefähr behandle ich ja dieses Thema der Gottesfurcht jetzt sozusagen noch im Zusammenhang mit dem zweiten Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren bzw. heilig halten. Oder im Buch Deuteronomium, erst recht eben auch im Buch Levitikus. Nirgendwo steht direkt, was mit Gottesfurcht gemeint ist, aber es wird schon aus diesem Zusammenhang klar, es gibt keine Gottesfurcht ohne den Gehorsam gegenüber den Geboten und dem Willen Gottes. So viel steht damit schon einmal fest und das ist ja nicht wenig. Gott fürchten, nicht vor ihm Angst haben, sondern ihn fürchten, indem man seinem Willen und seinen Geboten gehorsam ist. Und es gibt wunderbare Beispiele in der Heiligen Schrift, in denen das Wort Gottesfurcht überhaupt nicht vorkommt, aber man spürt intuitiv, das ist nichts anderes als Gottesfurcht, um das es hier geht. Und was eben die Person, die da im Mittelpunkt steht, motiviert zu dem Handeln, das sie dann an den Tag legt. Erstes Beispiel, ich will gerade zwei nennen, aber das erste ist die keusche Susanna aus dem Buch Daniel. Sie alle wissen, Susanna wird von zwei alten Ratsherren, angesehenen Leuten, das waren Leute, ne? Beide Leute, die zwei alte Kerle da. Sie haben sie bedrängt, sie soll ihnen zu Willen sein. Und andernfalls würden sie sie verleumden, würden sie des Ehebruchs dann anklagen, wenn sie sozusagen nicht mit ihnen Ehebruch betreiben würde. Und dann würde sie eben dann dafür gesteinigt werden nach dem mosaischen Gesetz. Und man kann so richtig dem Text entnehmen oder herauslesen, wie Johanna tickt, Susanna tickt und denkt, dass sie sagt, ich bin hier total gefangen. Bin ich ihnen nicht zu Willen, dann werden sie mich des Ehebruchs halt mit einer anderen Person anklagen. Dann werde ich gesteinigt. Aber so sagt sie, ich will lieber in die Hände des lieben Gottes fallen und mich dem anvertrauen und dann lieber sterben, bevor ich eine solche Sünde begehe. Das muss man sich heute in unserer modernen katholischen Kirche eben auch mal auf der Zunge zergehen lassen, liebe Brüder und Schwestern. Wie wir mit Ehebrüchen umgehen. Alles gesellschaftlich sanktioniert, gang und gäbe, kein Problem. Synodaler Weg macht sich Gedanken, um geschiedene wieder verheiratet zur Kommunion gehen zu lassen, auch wenn sie also sexuell zusammenleben. Sie merken, wie aktuell das eigentlich alles ist, liebe Brüder, das ändert sich nicht. Der Wille Gottes ändert sich nicht, liebe Brüder und Schwestern, er ist unveränderlich wie der liebe Gott selbst. Also lassen Sie sich da nicht, auch nicht von Kirchenleuten aufs Glatteis und auf den Leim führen. Ich sage das ganz deutlich, um Sie da sozusagen in der Spur zu halten, das ist nämlich meine Verantwortung. Was ist das für ein Motiv? Liebe dem lieben Gott in die Hände fallen. Das ist, nein, ich sündige nicht, auch wenn es mich mein Leben durch Steinigung kosten soll. Mache ich nicht. Das ist Gottesfurcht, auch wenn dieses Wort hier in diesem Zusammenhang überhaupt nicht fällt. Oder noch ein mit Sicherheit ebenso beeindruckendes Beispiel, ja sogar, wenn Sie wollen, zwei, nämlich in dem Zusammenhang, dass eben der König Saul von Gott verworfen ist als König von Israel und statt seiner durch Samuel, ja, David zum König gesalbt wurde. Und jetzt hat der Saul natürlich einen unbändigen Hass auf diesen David und er will ihn umbringen. Und so macht er, beschäftigt sich der Saul praktisch mit nichts mehr anderem, als eben dem David nachzustellen, um sich seiner irgendwie habhaft werden zu können und um ihn umbringen zu können. Und jetzt kommt es zu einer Situation, die genau umgekehrt ist. David sitzt mit seinen Leuten in einer Höhle. Völlig unerkannt, Höhle ist dunkel, kann da auch nicht weiter was sehen. Und jetzt verliert sich da auch der Saul hinein, ahnungslos, wer da ihm im Rücken sitzt. Und da sagen die Gefährten von David: So Freund, die Situation kriegst du nie mehr. Der hier, dieser Saul, der trachtet dir nach dem Leben. Nimm doch einfach deinen Spieß und spieß ihn auf. Das ist alles noch sehr plastisch dargestellt im Alten Testament. Und das Problem, Saul, ist für dich ein für allemal gelöst. Und wie reagiert David auf diesen Rat, der so wohlgemeint ist? Er hat es ja nur gut gemeint. Ne? David sagt: Der Herr soll mich davor bewahren. Wovor denn? Dem Gesalbten des Herrn, Saul ist ja gesalbt, diesen Gesalbten des Herrn etwas zuleide zu tun. Niemals. Das heißt, die Furcht vor Gott blockiert den David so sehr, dass er seinen Todfeind, der ihm nach dem Leben trachtet und den er jetzt, er müsste nur mit dem Finger schnipsen, aufspießen könnte, dass er ihn völlig unberührt lässt. Das Einzige, was David in dieser Situation tut, das ist, dass er ihm einen Zipfel sozusagen als Beweisstück von seinem Mantel abschneidet, wo er sagen kann: Guck mal hier, Saul, so warst du in meiner Hand, weißt du gar nicht. Ich hätte dir den Kopf runter machen können, das hättest du gar nicht gemerkt. Bevor du was gemerkt hättest, wärst du schon tot gewesen. Das ist Gottesfurcht. Ich respektiere den Willen Gottes. Ich achte die Ehre Gottes, du sollst den Namen Gottes heilig halten. Ich achte die Erwählung dieses Saul und seine Salbung durch den Herrn in der Weise, dass ich mich nicht unterstehe. Diesen Gesalbten, der sozusagen Eigentum des Herrn ist, Eigentum Gottes, und den ich deswegen auch dem lieben Gott zum Gericht überlassen muss, dass ich an dem auch nur den kleinsten Finger rühre. Diese Situation wiederholt sich dann praktisch noch einmal, nur nicht in einer Höhle, sondern dass der Saul bei der Verfolgung, das war dann später noch nach dieser Höhlengeschichte, der Saul schläft um ihn herum seine Leibwächter. Aber die pennen auch alle und merken gar nicht, dass David jetzt zu Saul, zu dem schlafenden Saul geht und jetzt ihm keinen Zipfel von seinem Gewand abschneidet, sondern ihm den Speer, der neben ihm stand und der eigentlich den David hätte aufspießen sollen, einfach mitnimmt. David zieht sich zurück und schreit nachher: Saul, guck mal, deine Wächter, wo sind sie denn? Kennst du den Stab da? Weißt du, was das für ein Speer ist? Weißt du, was ich mit dir hätte machen können jetzt? Ich hätte einfach dich schlafen, peng, aufspießen können und dann war es das gewesen. Da wäre aus dem Schlaf ein Entschlafen geworden, ohne dass du das gemerkt hast. Aber du bist der Gesalbte des Herrn, den ich nicht anzutasten berechtigt bin, und dieses Recht Gottes respektiere ich absolut und sollte es mich vielleicht am Ende sogar noch selbst mein Leben kosten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hier bekommen wir schon einen Begriff. Wohlgemerkt, wir befinden uns noch im Alten Testament, aber ich muss mal wieder ungebührlich, ist ja schrecklich, diese Uhr. Mal gucken, ich muss da leider Schluss machen, aber ich kann hier jetzt auch mal eine Zäsur setzen. Das ist noch im Alten Testament. Hier ist Gottes Furcht noch etwas, da schwingt noch sehr viel Furcht im Sinne von Angst mit vor Gott und seiner Gerechtigkeit. Hinter der Gottesfurcht steht der Gedanke der Gerechtigkeit Gottes, liebe Brüder. Ach, das ist ja auch so ein schreckliches Unwort heute in der modernen Kirche. Die Ehrfurcht, den Respekt des Menschen vor Gott. Und da wird auch schon etwas anderes noch einmal deutlich, und damit mache ich für heute mal zu dem Thema Schluss. Was ist denn, soweit kann man es ja jetzt schon sehen, soweit wir dieses Wort mal in seiner Bedeutung konturiert haben, was ist denn der schlimmste Affront gegen die Gottesfurcht? Wie müsste man das bezeichnen? Steht auch in der Bibel. Aber da kommt das Wort Gottesfurcht auch nicht vor. Dass der Mensch sein will wie Gott. Das ist der Totalangriff auf die Gottesfurcht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber es wird auch schon deutlich, weshalb gerade der Gehorsam ein ganz wichtiges, zentrales, ehernes Moment eben dieser Geistesgabe der Gottesfurcht ist. Soweit einmal für heute. Wir müssen dann noch weitermachen. Ich denke, Sie haben vielleicht so viel jetzt Interesse gekriegt und der Mund ist Ihnen so wässrig, dass Sie schon gespannt sind, was da am Ende alles noch rauskommt bei dieser Gottesfurcht, gerade im Neuen Testament. Amen.